Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
In der heutigen Folge erfährst du, was du für Routen im Alpenland unbedingt mal fahren solltest, wie Vaseline dir und deiner Maschine helfen kann und wir schauen mal ein bisschen, was im Motorsportbereich eigentlich in den letzten Wochen und in den kommenden Jahren passieren wird. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Jan gibt alles.
Geploppt hat's und damit herzlich willkommen. Hallo und hi Michel zu einer weiteren Folge Gasgeflüster. Was ich mir gerade aufgesperrt habe, das war ein bisschen schwierig, weil ich das Mikrofon in der anderen Hand halten musste.
Ja, Jan arbeitet immer noch unter erschwerten Bedingungen hier. Ist jetzt quasi sein eigener Mikroständer, schon seit einigen Episoden. Diejenigen, die Gasgeflüster auch auf YouTube verfolgen, die wissen das natürlich, dass Jan immer neben dem Lichtschalter sitzt. Heute vermisse ich übrigens die Pflanze, die sonst immer so halb ins Bild hängt.
Die hängt schon hier schief rum, weil immer, wenn ich mich hier reinquetsche, muss die bald schon Blätter lassen. Warte mal, da ist sie doch ein bisschen ins Bild gerückt. Und dazu das Bierchen. Eigentlich wollen wir zusammen eins trinken, aber der Michel hat wieder seine Pläne durch die Gegend geschmissen. Es ist 17.30 Uhr an einem Dienstagnachmittag und da er noch mit dem Auto fahren muss, ist er natürlich verantwortungsbewusst unterwegs. Ich derweil zimmer mir jetzt hier gleich, im Namen des guten Geschmacks steht auf der Flasche drauf.
Kloster-Urstoff.
Genau, den hat uns der Marco an der Gasgeflüster-Ausfahrt mitgebracht und ich dachte, boah, da steht jetzt schon eine Weile kalt im Kühlschrank. Es wird jetzt mal Zeit und damit erstmal genug geredet und ich probiere jetzt einen ersten Schluck und Michael, dann kannst du weiter die Begrüßung übernehmen. Prost.
Ja, das sollte ich nämlich an dieser Stelle auch direkt tun. Marco, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich muss ja dazu sagen, dass ich die Folge so initiiert und ursprünglich gelegt habe, dass ich mit Jan gleichzeitig dieses Bier trinken kann. Und jetzt hat sich aber tatsächlich aus unserer Gasgeflüster-Community noch jemand gemeldet, der hier in der Nähe ist. René, Grüße gehen raus an dieser Stelle übrigens. Der ist auf Besuch hier in Darmstadt und hat gefragt, ob ich heute Abend nicht Lust habe, mit denen was essen zu gehen. Und da muss ich jetzt mit dem Auto hinfahren. Deswegen muss ich jetzt das Bier schieben. Marco, ich trinke aber dieses Tröpfchen natürlich noch. Und das Schöne war ja auch, das war ja aus der Roter Brauerei, also Brauerei in Rot. Und da sind wir ja tatsächlich auch vorbeigefahren auf unsere Ausfahrt. Das hat Marco damals extra so ausgesucht, dass es quasi von unserem Rhön-Ausfahrt-Kiez stammt und wir so ein bisschen Revival-Beats von der Ausfahrt haben.
Ach was, das sehe ich ja jetzt auch erst, dass ich hinten drauf stehe. Ich habe die Bilder gesehen und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Marco, herzlichen Dank. Ich muss sagen, es schmeckt mir tatsächlich sehr gut. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil mit so einem Märzen-Urstoff, das klingt für mich immer so nach Malz pur. Und das finde ich ist irgendwie immer so voll heftig und kickt dir so richtig in die Geschmacksknospen. Muss aber sagen, es ist dafür vermutlich relativ mild und das läuft mir sehr gut rein. Warum ich ein bisschen enttäuscht bin, hat überhaupt nichts mit dem Bier zu tun. Sondern ich hatte ja die Hoffnung, dass bei Michel schon eine andere Lieferung angekommen ist, die er sich selbst bestellt hat, nachdem ich ihm was zuschicken wollte. Muss einmal unbezahlte Werbung machen, die mein Leben aber wirklich unfassbar bereichert hat. Und zwar gibt es seit geraumer Zeit, also seit kürzlichem eigentlich erst, seit dieser, sagen wir mal, Bier-Sommersaison, vom Augustiner ein helles alkoholfrei. Und da muss ich jetzt wirklich mal Werbung machen, weil das schmeckt so unfassbar gut. Und es ist aber auch ultra nachgefragt. Ich musste hier in München beim Getränkeladen das quasi reservieren am Tag vorher, weil er schon keinen Kasten mehr hatte. Und den dann auch abholen. Und dann war auch nur noch irgendwie anderthalb andere Kästen da. Und seither habe ich in nicht mal 5 Tagen fast einen ganzen Kasten Bier alleine leer getrunken.
Weil Jan jetzt so glücklich ist, dass er morgens um 8 direkt nach dem Zähneputzen sich schon eine halbe aufsperren kann. So,
nee, um 8 noch nicht. Aber
ohne
das ist
schlechtes
ja immer so.
Gewissen.
Aber ich muss ja sagen, ich würde für mich schon beanspruchen, dass ich hoffentlich kein Alkoholproblem habe, weil ich das Bier jetzt nicht trinke um der Wirkung wegen, sondern weil es mir einfach so ultra lecker schmeckt, gerade wenn es da mal schöneres Wetter hat.
Also du meinst jetzt jedes Bier natürlich, ne?
Ja, helles grundsätzlich auch Pilz, ja. Ich liebe das, wenn das dann ein bisschen Kohlensäure, geschmacklich und so weiter, schön da rein, schön gekühlt, nach dem Sport, was auch immer. Aber es ist natürlich schlecht, wenn du dir jeden Tag 2, 3 halbe reinzimmerst und das Alkohol drin. Sollte man nicht machen. Und jetzt gibt's einfach die Lösung, alkoholfreies, geschmacklich, wie ein gutes Helles, ein bisschen fader, also ein bisschen wässriger kann man sagen. Ich find's ultra geil, das beste alkoholfreie Bier, was ich jemals getrunken habe. Werd mich jetzt schon mal direkt um den nächsten Kasten bemühen und bin da einfach super happy. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, probiert es. Wobei man sagen muss, in München, man kennt ja eh die Preise, jedes Mal wieder ein Aufregerwert. Habe ich mir das letztens auch das erste Mal im Wirtshaus bestellt, um es zu probieren. Guckte danach nicht schlecht, als dann der halbe Liter alkoholfreies Augustiner 5,80 Euro kostete.
Boah, aber ich weiß nicht, ich hatte dir ja diesen, habe ich dir diesen Screenshot geschickt, den ich gemacht habe, als ich nach einem Bier online gesucht habe, weil ich ja dich gefragt habe, schick mir doch mal was zu. Und dann ist mir eingefallen, naja, ich will auf jeden Fall nicht nur eins trinken, meine Freundin will bestimmt auch eins und ich habe noch einen Bekannten in dem im Freundeskreis, mit dem ich quasi immer besondere Biere hin und her tausche und dem muss ich auch was bringen. Da habe ich gedacht, okay, ich bestell das und habe ja tatsächlich auf eBay eine Flasche gefunden für 64 Euro. Ne? Und das Ding wurde tatsächlich auch verkauft und meine Freundin, die ich gerade angesprochen habe, die war jetzt letzte Woche in München. Und hat mir tatsächlich erzählt, dass sie sich mit einem Geschäftskollegen getroffen hat, der allerdings schon kurz vor dem Rentenalter ist. Und auch der hat ihr vorgeschwärmt von diesem Bier. Und hat gemeint, das musst du unbedingt probieren. Und es ist super schwer verfügbar im Moment gerade. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Geschichte eben so teuer auch auf eBay ging. Und ich hoffe natürlich, dass ich heute tatsächlich das vielleicht sogar schon probieren kann. Denn ich habe heute Morgen meine E-Mails gecheckt von meiner Shopping-E-Mail-Adresse und da war die Mitteilung von, ich vergessen, wo ich es bestellt habe, völlig Wurst so, ne? Heute könnte es ankommen. Also mit etwas Glück steht nachher, wenn ich nach Hause komme, ein 9-Pack von diesem Augustiner hellen alkoholfrei vor der Tür. Also ich bin wirklich sehr gespannt.
Ebenso und an alle da draußen, die jetzt auch fast einen Herzinfarkt bekommen haben, ob des Wuchers von 64 Euro für eine Flasche Bier, meldet euch bei mir kriegt ihr sie für 30.
Na, ein Schnäppchen. So, jetzt aber genug der, ich sag mal, Schleichwerbung oder Werbung versteckt, wie auch immer, wobei wir waren ja sehr offensichtlich, ne? Aber es besteht keine Verbindung zu Augustiner. An der Stelle muss ich natürlich direkt hinterher schicken, noch nicht. Also, falls ihr irgendwie Verbindung zur Augustiner Brauerei habt und jetzt hier verantwortungsvolles Trinken bewerben wollt, dann stellt den Kontakt zu uns her. Wir machen das für die Jungs. Wenn es schmeckt. Also ich muss es erst probieren. Nur wenn es auch mir schmeckt. Also wir müssen schon beide überzeugt sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja. Ja. Gut, dann starten wir direkt an. Wir haben viele verschiedene Themen. Nachdem du die letzte Woche unfassbar lang, aber auch mit Recht von der Isle of Man geschwärmt hast, bin ich ja ein bisschen kurz gekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt endlich gedacht, ey, ich habe ja auch mal wieder ein paar Themen dabei. Vielleicht aber auch hier nochmal ein kleiner Werbeeinschub. Rund um die Isle of Man hat der Michel, er hatte schon angekündigt, ein kurzes Video gemacht, ein Reel zu finden, ich glaube auf YouTube, auf Instagram und wahrscheinlich auf auch auf seinem asphaltsüchtig TikTok-Kanal. Ultra witzig, sehr unterhaltsam, überhaupt die Videos, die er da rauszaubert, er braucht mich hier bald nicht mehr, ein Comedian ist geboren. Absolut sehenswert, sollte man sich mal anschauen. Davon aber ab habe ich natürlich auch ein bisschen was erlebt. Und während du auf der Isle of Man warst, muss ich mal kurz noch einschieben, habe ich eine schöne Rennradtour in die Berge begangen. Ist jetzt gar nicht so verbunden mit diesem Motorrad-Podcast. Ich wollte sozusagen nur mal so ein paar Dinge da einbringen, die uns wieder zum Thema Mobilität bringen. Erstmal war ich recht stolz. Ich habe am ersten Tag, ich glaube, 115 Kilometer abgerissen und habe dabei 5,5 Liter verbraucht. Boah, jetzt zieht sich der Michel direkt aus, weil er das so schön findet. Das heißt,
ich habe gedacht, ich wollte jetzt auch mal meine Muskeln hier zeigen, wenn du so sportlich bist.
Ja, also 5,5 Liter auf 115 Kilometer Verbrauch wie ein moderner Hybrid oder was auch immer, kann man sagen. Das heißt, ich werde zunehmend eine Maschine.
Aber jetzt, warte mal, das musst du mir jetzt näher erklären. Hast du 5,5 Liter rausgeschwitzt? Also hast du dich vor auf die Waage gestellt? Oder
wo? Nee, getrunken.
Also du hast 5,5 Liter getrunken und warst aber nicht auf Toilette?
Ja, doch, irgendwann mal einmal. Aber jetzt macht doch die Rechnung nicht komplizierter.
Ich wollte es ja nur verstehen. So, ne? Also ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Und
ja, und auf jeden Fall verbrauche ich weniger als mein Motorrad, ist mir dann aufgefallen. Ja, also natürlich die Leistung auch ein bisschen eine andere.
Bei dir ist aber der Sprit teurer mit 5,80 Euro für die halbe Augustiner. Das muss man an der Stelle auch dazu sagen. Ne? Da kannst du ja fast wie bei unseren Gästen von Nordöl den guten, nachhaltigen E-Fuel-Sprit tanken für das Geld. Ne? Ja. Wobei, das wäre sogar noch billiger, weil da kostet Liter irgendwie was um zwischen 15
und 20. Also man muss auch mal schon sagen, das Geld, was ich im Jahr für mich als Maschine ausgebe, ist auf jeden Fall deutlich mehr als das fürs Motorrad. Lässt uns also zum Schluss kommen, Motorradfahren ist einfach günstiger, sinnvoller, effizienter und so weiter. Was ich aber in dem Umkehrschluss auch nochmal zum Thema Mobilität mitbringen wollte, nicht nur mein Fahrrad sieht jetzt auch aus wie Sau, weil Jan-typisch habe ich natürlich auch voll den Schauer abbekommen, kann mich aber grundsätzlich nicht beschweren, während hier gerade in Süddeutschland leider Gottes einige Orte ja wirklich abgesoffen sind, hat es sich hier nur ein paar Schauer gehandelt. Ging also, aber mein Fahrrad sieht ultra dreckig aus. Jetzt habe ich die Woche also auf dem Programm Fahrradputzen, mal wieder Motorradputzen, weil Motorradfahren war ich auch. 400 Kilometer an einem Tag abgerissen.
Das wollte ich nämlich sagen. Ich habe nämlich in der Zeit, in der ich unterwegs gewesen bin, weil das ist mir eher in Erinnerung geblieben, Geschichte von dir gesehen, so, ne, auch so dieses Emo-Reel, so, what makes me happy? Und dann super schönes Alpenpanorama, Seeblick, dies, das und überall die S1000R zu sehen, auch mit ihrem, was ist denn das für ein Blau? Wie heißt denn das Blau eigentlich von deinem Moped? Das ist so irgendwie so ein
Frozen Dark Blue.
Okay, also wir sahen die Frozen Dark Blue Metallic S1000R von Jan da in der Gegend rumstehen. Und wo warst du denn da genau? Das hast du mir nämlich auch noch gar nicht erzählt.
Boah, ja, jetzt fragst du mich was. Also ich war wieder im Berchtesgadener Land und da gibt's einen Pass. Wie heißt denn die dämliche Straße? Ich habe das da vergenommen. Kostet Geld. Du zahlst 5,50 Euro. Ist so eine Mautstraße. Kannst irgendwie 18 Kilometer hoch und runter jodeln. Aber auf jeden Fall, wenn man dort mal in der Gegend ist, absolut sehenswert. Denn, oder fahrenswert, denn natürlich schöne Kurven, wenig Verkehr, weil halt eben auch Mautstraße, nicht so viel los. Und Blick, der Hammer. Du schaust auf die eine Seite, auf die Berge, wo dann der Königssee ist, Berchtesgadener Land eben. Mhm. Und auf der anderen Seite kannst du ins Salzachtal schauen und auf Salzburg runter. Und das ist einfach phänomenal. Und damit zurück, wir hatten gerade einen wicker technischen Fehler. Wir wissen nicht genau, wo die Aufnahme gestoppt hat, aber ich war auf jeden Fall auf der Rossfeldstraße, so heißt die Straße, die ich mit dem Motorrad bereist habe, mit wunderschönem Blick. Googeln, anschauen, hinfahren, überhaupt jeder, jede, die mal hier ins Alpenvorland oder in die Alpen fahren möchte, im Raum München oder südöstlich davon, gerne melden. Ein paar Tipps kann ich immer auch ungefragt kundtun, ist überhaupt kein Thema.
Dafür haben wir auch diesen Podcast, um ungefragte Tipps kundzutun.
Genau, auf jeden Fall war ich grundsätzlich bei dem Thema Mobilität und dem Thema, ich bin eine Maschine. Und woran ich das jetzt noch festgestellt habe, ist, also Motorrad, das muss ich nochmal kurz einwerfen. Pflege, altbekanntes Thema bei mir. Gar kein Verständnis dafür, wie man da irgendwie immer auf Hochglanz polieren kann, weil war bei mir so, mein Motorrad sah aus wie Sau. Letztes Mal, als ich damit unterwegs war, voll die Dusche bekommen und überall so richtig Sand drauf und sowas, ja. Das heißt, auch ich habe es mal geputzt. Dann stand es jetzt 2-3 Wochen in der Garage unter so einer schönen Haube, wurde von keinem Menschen gesehen. Dann bin ich hier morgens losgefahren, direkt Fliegenchaos des Todes, Motorrad sieht aus wie Sau. Ich fahre den ganzen Tag, niemand sieht mich, ich stehe vielleicht irgendwo mal eine Viertelstunde bei der Bäckerei, snack mir was rein, fahre weiter und das Motorrad sieht jetzt wieder aus wie Sau. Also ich verstehe ehrlich gesagt diesen Putzfimmel nicht so ganz genau, wenn man sich ins Wohnzimmer stellt, okay, kann ich nachvollziehen, da soll es einigermaßen sauber sein, aber sonst, es sieht niemand, mich interessiert es nicht, keine Ahnung. Aber, was ich auch nochmal sagen wollte, zu dem Thema Rossfeldstraße und überhaupt, wie schön das da war, und jetzt habe ich ja nur so ein paar Bilder und Videos mal geteilt, Respekt an diese ganzen Content-Creator / InfluencerInnen, weil was mir da mal aufgefallen ist, ich bin da rumgefahren und habe gedacht, boah, hier schön, hier schön, hier ist auch schön, boah, ist es hier schön, und genießt es total, saugt es unfassbar auf, das ist so das, warum ich Motorrad fahre, ist wirklich, ich schaue da rum, gehe auch mal vom Gas, guck mir das alles an, denk so, boah, so geil. Und wenn du jetzt wirklich mal in so Content denkst, wie das ja Leute machen, du, Michel, aber halt auch René, der ja hier schon zu Gast war, ihr macht dann ja auch immer so wunderschöne Aufnahmen und ich muss halt sagen, gar keinen Bock stehen zu bleiben, Foto oder Video zu machen, zumal ich, wenn ich das Spiel anfangen würde, komplett konsequent in so eine Fear of Missing Out kommen würde.
Ja, ja.
In der ich sagen würde, boah, jetzt müsste ich hier aber auch nochmal ein Foto machen und hier ist jetzt vielleicht nochmal geiler. Und am Ende hätte ich dann, keine Ahnung, 10 Stunden Videomaterial, wäre aber irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel oder ein Zehntel der Zeit gefahren, die ich fahre, wenn ich das nicht mache. Deswegen nochmal Respekt an alle, die das dann irgendwie machen. Man kann diese Profession kritisieren, man kann sie gut finden, wie auch immer, aber das ist schon echt ganz schön Arbeit im Vergleich zu dem, wenn du dich einfach aufs Motorrad setzt und rumfährst. Jetzt muss ich aber nochmal die Analogie auch zum Putzen bringen, weil nicht nur mein Fahrrad ist ultra dreckig, sondern mein Motorrad ist jetzt auch wieder richtig dreckig. Und mein Auto, habe ich festgestellt, ist auch unfassbar dreckig. Und ausgehend von dem, was du hier letztens gesagt hast, dass du dann auch mal so in den Türen da irgendwie putzt und so weiter, muss ich mal sagen, habe ich letztens mal bei mir in die Türen geschaut und musste wirklich feststellen,
da haben mehr Augen zurückgeguckt als rein, weil sie schon Leben entwickelt hat und eine Mikroflora und Fauna da vor sich hin vegetierte.
Ja, ist wirklich wild. Vor allem, eigentlich ist es ja ein, wie soll man sagen, ja, kein Kleinwagen so, ganz schönes Auto und ein bisschen Pflege könnte ihm auch mal gut tun. Und dann habe ich auch gemerkt, diese Gummilippen, die du überall hast für die Fenster, die sind so ein bisschen trocken. Und jetzt kommt die Analogie zur Maschine. Warum Automaschine, aber auch ich? Weil wir teilen uns ja nicht nur den Verbrauch, den wir haben und die Leistung, die wir auf die Straße bringen, bei unterschiedlichen Hierarchiestufen. Aber beim Rennradfahren bin ich ganz großer Nutzer von Vaseline.
Ja, weil, und dann, ja.
Weil wenn man 3 Tage auf dem Rennrad sitzt, dann gibt's Körperstellen, wo es dann doch einfach mal so ein bisschen schrubbert und rau wird. Und Vaseline, Alter, regelt. Kurz da mal ins Vaseline-Fässchen gefasst, dann mit der
die Kimmel gefettet und dann kann es wieder losgehen.
So, und dann flutscht es nämlich richtig schön auf dem Rennradsattel. Und jetzt habe ich gelesen, zur Pflege von solchen Gummiteilen, also auch wenn du irgendwie so beim Motorrad irgendwie was hast, eignet sich ganz hervorragend Vaseline. Und wie geil ist es, dass Jan die Maschine Vaseline braucht, um ordentlich voranzukommen und mein Auto auch. Und das hat mich motiviert, jetzt doch nochmal an diese ganzen Türstellen zu gehen und das diese Woche zu machen. Das habe ich noch vor, da freue ich mich richtig drauf. Maschinentalk Ende.
Also ich bin ja mal sehr gespannt, wie lange da diese Freude tatsächlich vorhält, wenn du dann tatsächlich zugange bist, ne? Weil ich mag das zwar schön und sauber, ne? Und das soll auch irgendwie alles gut und funktional sein, also die Dichtung nicht mit irgendwelchen, da gibt's ja auch so Moosbewuchs und sowas, da finde ich natürlich irgendwie alles nicht so cool, das muss natürlich irgendwie anders. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass mir da bei mega einer abgeht, wie bei dem Allmann-Pärchen, das du beim letzten Mal beschrieben hast, wo sie auch die Felgen da mit der Zahnbürste gereinigt haben, oder ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, so, ne? Und ich kenne auch dieses vorfreudige Gefühl und aber auch die wirklich ins Bodenlosen stürzende Motivationskurve, wenn du dann halt tatsächlich da irgendwie zugange bist und dir das erste Mal die Finger geklemmt hast oder keine Ahnung, was auch immer passiert, wenn du da mit der Vaseline hantierst. Ich will es vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Also, da bin ich mal auf die Story nach dem nächsten Mal oder beim nächsten Mal nach dem Putzen gespannt. Und ich muss aber
Das Schöne ist ja, ich stehe dann da an der Waschstraße und kann dann sagen, bisschen Vaseline für dich. Bisschen Vaseline für mich. Wir teilen uns also sowas. Und geteilte Freude ist ja mal doppelte Freude. Und wenn ich kurz auch nochmal zu dem Thema so Bürsten, Putzen und so weiter am Auto rangehen kann, habe ich einen absoluten Schwabentrick gefunden.
Und das ist
wirklich, ich kann es Schwabentrick nennen, weil die Person, bei der ich das gesehen habe, ist Schwabe, Urform, Stuttgarter Kennzeichen im Auto. Und wir stehen am Auto, Kofferraum geht auf. Und auf einmal ist eine Klobürste hinten im Kofferraum.
Aha, und jetzt, Achtung, wofür?
Und ich halt nur gar nicht so, Alter, wieso hast du eine Klobürste im Kofferraum? Irgendwie gehst du da irgendwie auf öffentliche Toiletten und sagst, komm, jetzt machen wir mal richtig sauber hier. Und dann meinte er halt so, nee, er hatte die Felgen unfassbar dreckig und hat sich eine Klobürste genommen, gekauft und macht damit die Felgen sauber. Und da muss man mal sagen, so abstrus es im ersten Moment klingt, das ist halt super schlau, weil jetzt für so Autofelgen, ne, also du kannst ja bei Lewis und Co. und wie sie alle heißen, dir Bürstensets kaufen für 20-30 €. Das ist ja unfassbar, gell? Und auf den Gedanken zu kommen, einfach mal schön die Klobürst für 1 € bei Ikea gibt's die, sich kaufen und damit
gleich
die
10er-Pack so.
Ja, ist eigentlich gar nicht so dumm. Also,
nee,
also ich weiß nicht, ob ich sie jetzt immer im Kofferraum dabei haben würde. Da wäre wieder so das Ding, dass mir die Pflege dann doch nicht so wichtig ist. Die wird irgendwo versauern, einmal verwendet und so weiter. Aber schon smarter Move. Also wenn ihr, geht sicherlich auch mit den Motorradfelgen, sagt, hey, wir brauchen mal ein bisschen Bürste, bevor ihr da irgendwie einen Schwachsinn viel zu teuer kauft, kauft das, was für andere Produkte toll ist. Und das ist in dem Fall kein Griff ins Klo.
Apropos, also nicht zu teuer und Auto und dies, das. Ich muss jetzt tatsächlich, auch wenn wir ein Motorrad-Podcast sind, noch eine Hassanekdote erzählen, die mir jetzt letztes Wochenende passiert ist, und zwar in Bezug auf mein Auto. Ich bin ausnahmsweise mal
kurz zwischendurch, wir haben auch noch viele Motorradthemen, bleibt also dran, aber Michel, dein Rant, auf geht's.
Ja, also ich glaube, das kann auch jeder irgendwie nachvollziehen. Ist mir nicht das erste Mal passiert, aber das erste Mal in einer Art und Weise, wo ich gedacht habe, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich war einkaufen. in Darmstadt bei einem Rewe. Und weil wir auf der Rückfahrt waren von einer Hochzeit, war ich tatsächlich mit dem Auto unterwegs. Normalerweise laufe ich ja zum Einkaufen und brauchte mein Auto nicht. Und parkte bei diesem Rewe und haben ganz normal unser Wochenendeinkauf gemacht, ne? Und ich laufe wieder zurück aus dem Rewe aufs Auto, park ein. Und auf einmal schreit mich von gegenüber vom Parkplatz jemand an und meint, ey, du hast ein Ticket bekommen. Das ist mir auch schon passiert. Geh mal rein und klär das vielleicht so, ne? Und ich denke, hä, wie? Ich bin hier auf dem Rewe-Parkplatz. Ich habe jetzt hier 10 Minuten gestanden. Wo kommt denn dieses
Ticket her? Keine Parkuhr.
Keine Parkuhr, so, ne? Und ich habe das erste Mal erlebt, ne? Und nehme dann dieses Ding in die Hand und steht halt einfach noch drauf, verparken. Und ich denke so, wollt ihr mich verarschen? Also, was ist denn das für eine Kacknummer so, ne?
Und ja, hat aber, ist nicht gültig.
Wie ist nicht gültig?
Ja, können sie nicht.
Ja, was können sie nicht?
Ja, dir so ein Ticket dafür geben.
Ja, warum nicht?
Ja, da gibt's, also erstmal, ich bin gespannt, was du erzählst, was
aber
die Rewe drin gesagt haben.
Ja, pass auf, ich lass mich mal meine Geschichte weitererzählen, weil das, ja, was du jetzt gesagt hast, bringt mich einfach noch mehr auf die Palme und genau in dieses Ding, so, ne? Weil ich gedacht habe, das ist ja eine verdammte, also, ich verstehe das ja völlig, ne? Es gibt ja genug Parkplätze, wo irgendwie nach den Öffnungszeiten halbe 40 Tonnen drauf geparkt werden und die ganze Sache irgendwie in Anführungsstrichen missbraucht, ne? Aber auf einem Kundenparkplatz während der Rush-Hour, Samstagmittag, da, wo alle einkaufen sind, da jemanden hinzuschicken, um dort Knöllchen zu verteilen, wenn keine Parkuhr drin liegt, kriege ich schon mal die Krise, so, ne? Das Schlimme ist, ich bin auf diesen Parkplatz gefahren, das erste Mal dort, ne? Da ist ja auch Gewusel ohne Ende, ne? 1000 Schilder, irgendwie da noch der Penny und da hier irgendwie Wagen abholen, dies, das, ne? Und ich habe wirklich auch geguckt an der Stelle, an der ich stand, es war kein Schild in Sicht, dass ich eine Parkuhr auslegen muss, in dem Bereich, in dem ich geparkt habe. Kann natürlich sein, dass es bei der Einfahrt war, ne? Wenn aber 3 Kinder über die Straße springen, noch ein Einkaufswagen vorbeirollt, ne? Und die Oma hinterher rennt, da ist das Letzte, was ich mache, auch wenn ich mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs bin, irgendwie zu gucken, gibt's ja jetzt irgendwie ein Parkschild. So, ne? Auf jeden Fall, ich dann da reingesteppt und die Verkäufer, die kannten das natürlich schon, haben gemeint, ja, kein Problem, sie brauchen einfach nur den Kassenzettel. Ich hatte aber natürlich keinen Kassenzettel mehr, weil ich nicht so durchstrukturiert bin, dass ich mir für meinen Wochenendeinkauf den Kassenzettel mitgeben lasse, so, ne? Beziehungsweise meine Freundin und ich, weil wir waren ja da irgendwie zusammen einkaufen, ne? Da bin ich dahin, ne? Da musste ich erstmal warten. Und der Typ dann hat gemeint, ja, kein Problem, ich kann dir das nochmal ausdrücken, ist dann quasi nach hinten verschwunden und der Filialleiter oder irgendwie die Vertretung hat mir dann quasi meinen Kassenzettel nochmal ausgedruckt, habe ich dann so ein DIN A4-Ding bekommen und hat gemeint, ja, sie können dann einfach dahin schicken, so, ne? Nehmen die zurück. Ich denke einfach, ja, das ist für mich nochmal mehr dieses Abzocke-System, ne? Und wie sich das halt bei mir bestätigt hat, bin dann hin, hab dann an diese E-Mail-Adresse geschrieben, kam dann eine E-Mail zurück, so im Sinne von, ja, wir kriegen gerade so viele Anfragen, können wir gar nicht bearbeiten, aber benutzen Sie doch unsere automatisierte Stornierungsseite, ne? Da gibst du dann quasi nur deine Fallnummer ein, dein Kennzeichen und den Kassenbeleg kannst du da hochladen und dann wird es halt automatisch storniert, so, ne? Und ich denke aber, wenn ich das nicht gecheckt hätte, ne, ich wäre, also es geht einfach um 29,99, 30 Euro. Wenn ich dort vom Hof gefahren wäre, hätte ich mich dann nie wieder drum gekümmert. So, ne? Weil bis ich zu Hause bin, will ja mein tiefgekühltes Zeug ausladen, ne, denkst, das Essen wird schlecht und dann fährst du dann nicht mehr hin, du hast den Kassenzettel nicht mehr. Und es geht quasi nur drum, die Leute abzugreifen, die halt das irgendwie verschwitzen, zu spät entdecken, dies, das, ne? Und da habe ich mich einfach so massiv aufgeregt und weil du das jetzt gerade noch. Und da steht dann auch noch so, warte mal, ich habe mir das extra hier zurechtgelegt hier, so, ne? Weil mich das einfach so genervt hat. Forderung über Vertragsstrafe, so, ne? Ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wollt ihr mich verarschen? Gemäß Absatz 4 der ausgeschilderten AGB erheben wir die dort vereinbarte Vertragsstrafe in Höhe des angekreuzten Vertrages. Leck mir am Arsch, ich habe mir doch überhaupt gar nichts vereinbart. Also, ich habe mich einfach so aufgeregt, so, da könnte ich mich reinsteigern, ne? Also, oh, krieg ich Plack, so, ne? Und vor allen Dingen, ne, dann habe ich quasi denen eine E-Mail geschrieben, so, und habe noch überlegt, okay, mache ich hier so witzless mit hier fair parken, in Anführungsstrichen und so, ne? Und habe gedacht, nee, komm, habe dann einfach geschrieben, nee, war da hier, von wegen bla bla bla. Hab noch darauf hingewiesen, ne, dass ich dieses Schild nirgends im Sichtbereich gesehen habe, ne, dass ich eine Parkuhr verwenden muss. So, ne? Und dann habe ich dafür gebraucht, ne, ich musste diesen Scheißtrick einscannen, so, ne, und dann kriege ich noch eine E-Mail zurück, ja, nee, können wir gerade nicht bearbeiten, benutzen so unser Online-Formular, die ganze Geschichte nochmal, hat mich 30 Minuten gekostet, so, mit allem drum und dran, habe ich mich aufgeregt, ne, kriege ich einfach mega Plack und es ist einfach, ey, so, ne, das ist schon wieder hart an der Grenze, wo ich sage, nee, dann scheiße ich auf die 30 Euro. Dann mache ich in der Zeit irgendwie was anderes, ne, was mir wertvoller ist, wenn du eh so viel arbeitest. Und dann denke ich aber, auf keinen Fall so, ne? Genau darauf spekulieren die Hunde. So, krieg ich die Krise. So, und jetzt aber hier der gerichtlich-juristisch fundierte Informationsjan, der uns jetzt erklärt, warum das nicht rechtens ist, was die da machen.
Nee, kann ich so gar nicht. Ich habe das jetzt nur letztens gelesen, aber ich kenne die genaue Begründung nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ich weiß einfach nur, dass die sich grundsätzlich einfach ins Knie ficken müssen. Aber ich habe tatsächlich auch schon dreimal so einen Wisch bekommen. Highlight, letztens nicht mal aktiv, sondern eine Freundin ist mit einem Auto durch die Gegend gefahren und war da irgendwie auch bei den Gebrüdern Albrecht auf dem Parkplatz und meinte danach noch, weil ich habe das Auto wieder angenommen, meinte so, ey, du hast eine Knolle bekommen, so irgendwie. Sie hatte das gar nicht gesehen, war da halt so räudig in den Windschutzscheibe da reingelegt.
Genau der klassische Fall so ja.
Ja, und meint dann noch so, ja, sie ist irgendwie ausgestiegen und hat dann noch mit so einem Typen, den sie so halb irgendwie eingeparkt hat, kurz geredet, so, hey, passt es? Und der meinte so, ja, ja. Und ist dann aber an dem Auto so vorne stehen geblieben. Sie hat sich schon gewundert, warum der da so rumlungert.
Ja.
Und dann ist sie wohl offensichtlich reingegangen, hat halt auch keine Parkscheibe reingelegt, was du dort hättest machen müssen, ja.
Ja.
Und zack, hat dieser Pisskopf direkt
genau der, mit dem sie vorher gesprochen hat, oder?
Ja, ja, der war auch für das Unternehmen. So, und ich habe das in der Summe, wie gesagt, schon dreimal erlebt, hatte auch das, was du hast mit E-Mail schreiben und so weiter, war dann aber so der Meinung, okay, wenn die das nicht bearbeitet bekommen wegen der ganzen Anfragen und gleichzeitig aber ein Tool haben, was es ja trotzdem genauso bearbeiten muss, vielleicht auch mehr automatisiert, habe ich halt mich geweigert zu machen. Ich habe dann halt einfach, ich habe diese E-Mail geschrieben, dann haben die gesagt, ja, bitte nutzen das Tool. Dann habe ich gesagt, nee, keine Zeit, ich zahl's nicht, hier ist die E-Mail. Und hab's dann ausgesessen und dachte mir halt so, ja, alles klar, also ist jetzt keine gute Beratung, im Zweifel nutzt dann doch lieber dieses Tool, aber ich habe mir halt gedacht so, okay, ich hätte es überweisen sollen, habe ich nicht gemacht, ich habe dann die E-Mail geschrieben, ich bin im Recht, leckt mich. Und irgendwo habe ich auch was dazu gelesen, dass es wegen irgendwelchen Vereinbarungen und so weiter gar nicht so rechtens ist, dass sie dich da in die Bringschuld mit so einer Parkuhr bringen müssen. Aber das müsste ich nochmal recherchieren, muss googeln, könnt ihr irgendwie selbst machen, wer davon einen Plan hat. Hier, wie gesagt, überhaupt keine Rechtsberatung und auch keinen Anspruch, das jetzt valide zu behalten. Aber ich kann es nachvollziehen. Ätzend. Aber Michel, das war gut, dass du es da hingeschrieben hast. Gut, dass du es durchgezogen hast, weil sowas muss man mal boykottieren. Ich hoffe, bei mir kommt nichts. Ich war heute einkaufen, kleiner Einkauf für 10 Euro. Hab das Auto, weil da steht irgendwas von Parkdauer, 120 Minuten, direkt auf dem Parkplatz stehen lassen, um nebendran zum Sport zu gehen. War dann auch die 2 Stunden da, 10 Minuten für den Einkauf, 110 Minuten für den Sport. Ich hoffe, da kommt dann irgendwie nicht zurück. Mit automatischer Kennzeichenerfassung, all so ein Scheiß, regt mich voll auf. Irgendwo stehen dann auch so ganz klein, irgendwo immer die AGBs, als ob irgendjemand, jetzt stell dir mal vor, du fährst auf so einen Parkplatz rein, egal ob Motorrad oder Auto, und bleibst bei diesen AGBs, die bei der Einfahrt stehen, hinter dir staut sich der Verkehr des Todes, hupt, jetzt fahr doch mal und du sagst, nee, ich möchte jetzt erstmal die AGBs lesen.
Ja, genau. Genau.
Allerletzte. Aber gut, zum Thema Motorrad. Weil wir sind
finally.
Zeit wieder ganz vorne mit dabei. Ich habe nicht nur eine Motorradtour gemacht, sondern was Tolles erlebt, was ich dir, glaube ich, auch geschickt habe, was ich echt ganz cool finde und wo ich sozusagen mal auch die Frage in die Runde hier stellen möchte, ob das jemand schon erlebt hat. Und zwar heißt das Ganze Beeline, also Beeline, ist, glaube ich, ein englisches Unternehmen. Beeline.co ist auch die Website. Das ist so ein kleines, rundes Ding, dass du dir einfach an den Lenker spannen kannst und das ist quasi wie so eine Smartwatch, sieht es so ein bisschen aus, ja, also von der Größe auch, glaube ich, vergleichbar. Kannst du ja ranklatschen, sieht ultra schick aus, vor allem wenn es aus ist, siehst ja gar nichts drauf und hat ein mini kleines Kartennavigationssystem da drin. Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, auch jetzt war ich wieder mit Kalimoto Handy und so weiter unterwegs. Finde ich ein echt extrem geiles Ding, würde mich mal interessieren, ob das irgendjemand mal ausprobiert hat. Kostet allerdings auch 170 bis 230 Euro, je nachdem, welche Version man davon nimmt, und navigiert einen da irgendwie schick durch die Gegend. Michel, hast du es dir angeschaut? Ich habe es dir ja geschickt.
Genau, ich habe es mir angeschaut, aber weil du ja gesagt hast, du möchtest drüber reden, habe ich mich auch gar nicht näher damit beschäftigt, sondern habe gedacht, du bist da völlig eingetaucht in die Materie. Denn was mich da zum Beispiel, was ich mich gefragt habe, was denn da die Navigationsgrundlage ist, ne? Also mit welchem System das funktioniert. Ist das irgendwie handygestützt und nutzt dann quasi eine abgespeckte Anzeigenvariante von den Google Maps Informationen? Oder ist das quasi Standalone und da ist quasi ein GPS-Tracker mit drin und funktioniert dann quasi so. Das, also grundsätzlich finde ich das ja super gut, ne? Wir hatten das jetzt ja auch auf der Ausfahrt wieder davon, dass diese Smartphone-Navigiererei zwar nicht verkehrt ist, aber du ja dann doch irgendwie, gerade wenn das ja, wenn du ständig irgendwie das Motorrad wechselst, dann diese Halterung immer rummachen musst, ne? Und wenn das so ein easy System ist, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, dann ist das natürlich irgendwie eine coole Option. Vor allem für diejenigen, die es halt irgendwie clean und aufgeräumt wollen und nichtsdestotrotz sich auf Navigation verlassen möchten.
Ja, also tatsächlich haben die eine eigene Motorrad-Navigationssoftware. Da stand dann aber irgendwie auch nochmal was von Update und ständig irgendwie am Verbessern und was weiß ich nicht alles. Und das wäre nämlich genau meine Frage, wenn das mal jemand irgendwie ausprobiert hat, wie das genau funktioniert und ob es auch kompatibel ist mit anderen Programmen, weil das habe ich noch nicht so richtig rausbekommen. Auf jeden Fall kannst du aber mit deren Website einfach ähnlich wie Google Maps vorher auch deine Karten oder deine Routen planen und das setzt es dann ein und du kannst irgendwie auch unterscheiden zwischen irgendwie, also es ist ja alles englischsprachig, Fast und Leisure, das hatte ich mal ausprobiert und dann gibt es halt irgendwie eine Route über die Autobahn oder eine Route sozusagen dann eher über andere Kurzstrecken. Du kannst auch Via-Punkte setzen, ähnlich wie Kalimoto, allerdings hat es jetzt nicht irgendwie so einen Routenindikator oder ähnliches. Deswegen bin ich da sehr gespannt und wollte es einfach nur mal mitbringen. Schaut euch das mal gerne an, wenn ihr da irgendwie gerade was sucht, weil es einfach super smart aussieht. Das ist wirklich, wenn man diese SP Connect-Verbindung hat am Motorrad, ungefähr die Größe hat es. Also sehr, sehr unscheinbar. Und mich würde einfach ultra interessieren, ob das jemand mal ausprobiert hat, weil ganz ehrlich, gerade wenn man jetzt bei unseren Motorrädern schaut, aber auch solche Heritage-Modelle, die jetzt nicht irgendwie so ein Entertainment-System mit 52 Zoll Fernseher vorne auf der Windschutzscheibe da haben, sondern man das irgendwie eher so ein bisschen clean halten möchte, ist es eine ganz coole Option, die so ein bisschen die Navigation auch echt schöner machen könnte. Also wenn ihr damit Erfahrung gemacht habt, dann meldet euch mal gerne. So, ich habe noch ein weiteres Thema rund ums Motorrad, das ich mal unbedingt erzählen wollte, was ich vorhab für den Sommer. Weil, was ja angekündigt ist, im Oktober geht's ja für Michel und mich und 9 oder 10 andere Personen nach Bosnien zum Enduro fahren. Da wird schon alle angefixt. Und jetzt kommt's. Pass auf. Also, Vorbereitung, A und O, so ein bisschen mal Ausrüstung checken, Körper checken, so ein bisschen rein. Ich lege jetzt noch eine Schippe drauf.
Ich wollte sagen, ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, weil ich vermute, es hat nicht mal was direkt mit einer technischen Vorbereitung zu tun, im Sinne von Equipment oder physischer Vorbereitung im Sinne von Fitness, sondern tatsächlich in einer fahrtechnischen Vorbereitung, im Sinne, ich fahre irgendwo hin und fahre schon mal Enduro und brate ich dann allen dermaßen eins über. Ich habe nämlich die Tage erst gedacht, leck mich am Schnitzel. Ich bin tatsächlich so unfit gerade. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mich das letzte Mal, also natürlich körperlich betätigt im Sinne von viel unterwegs, ja. Aber wann ich das letzte Mal bewusst irgendwie eine Sporteinheit irgendwie eingelegt habe, das ist wirklich viele Monde her. Und die Ausfahrt rückt näher. Jan, ja sowieso, 3 Mal in der Woche hier, super, als Spin-Doktor, da seine Kollegen am Zusammenschreien, ne, bei seinem Kurs. Und ich habe jetzt schon so großes Muffensausen von dem, was uns da erwartet oder beziehungsweise mich da erwartet. Und jetzt aber befürchte ich, dass du sagst, ja, ich gehe auf jeden Fall noch mehr in die Vorbereitung und werde, Punkt, Punkt, Punkt.
Nee, also mein Sommerurlaub steht bevor, Ende August, Mitte September. Wir werden auch irgendwie so eine kleine Sommerpause hier irgendwie einbauen. Und ich muss nach Bali. Eigentlich ein Reiseziel, was ich gar nicht so auf der Agenda auf dem Schirm hatte. Aber Freundin meiner Freundin feiert dort Geburtstag. So, ja, irgendwie schön, kleines Event, enger Freundeskreis, gehen da irgendwie alle hin, machen Urlaub und so weiter. Und wir wollen dann natürlich auch irgendwie so die Insel reisen. Aber in diesem, ich sag's mal, Friendo-Connection-Party-Event sehe ich mich nicht die ganze Zeit mit so dabei. Und hab mir dann gedacht, okay, so 3-4 Tage kann ich mir da rausschneiden, wo ich sozusagen da weg bin. Hab irgendwie überlegt, was mache ich da? Ja, Bali, da fahren ja immer die ganzen Yogis hin mit ihren Ballonhosen und Hippies und dann wird da erstmal so ein bisschen
Retreat gemacht. Was sind denn Ballonhosen, bitte? Ich bin ja sowas von raus. Was
hier ist so MC Hammer, Can't Touch This.
Ah ja, 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 okay, verstehe.
Diese ganz weiten Hosen, ja, also die müssen ultra bequem sein. Ich glaube, da brauchst du kein Vaselin, da hängt einfach alles frei rum. Ja. So, und nach Bali ja irgendwie alle immer zum Yoga, Coach, dies, das und schön innere Retreat, Mitte finden und so weiter. Das, ja. Da ich dachte so, nö, sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also überhaupt kein Hate gegen Yoga, super gut, meine Oma ist 90, macht das immer noch, hält sich damit ultra fit, gute Sache. Aber dass ich da anfange, irgendwelche Shantys zu singen, halte ich dann doch für eher unwahrscheinlich. Hab dann geschaut, was geht da irgendwie sonst so, Kitesurfen, gehst halt irgendwie Kitesurfen, Wellensurfen, irgendwie all sowas kannst du machen. Und aus dem Nichts sehe ich doch dann da, wir wollten auch so eine Vulkanwanderung machen. Du kannst den Vulkan hochlatschen da. Der eine ist irgendwie 3000 Meter hoch. Du musst nachts um 2
los. Gar keine Option für Jan, so früh aufstehen, 3000 Meter Vulkan, Sand, laufen.
Doch, nee, geht gar nicht. Doch, wird schon auch gemacht.
Also mach, okay. Aber?
Aber man kann das Ganze auch mit Enduro-Motorrädern machen. Und jetzt habe ich doch einen gefunden, der mich da 3-4 Tage mit einem Enduro-Motorrad quer durch Bali jagt, du fährst da durch den Dschungel, du fährst am Strand entlang, du fährst den Vulkan hoch und keine Ahnung. Jetzt habe ich mit denen geschrieben, ultra geil, ultra Bock, werde jetzt diese Woche das buchen. 3-4 Tage, die muss ich mir nochmal ein bisschen mit den anderen sprechen, wie viel ich mich da rausnehmen darf und so weiter. Aber das ist gesetzt, da langfahren und ich bin so heiß. Die ganze Zeit so ein bisschen so, Bali war gar nicht so mein Ding. Aber jetzt
heiß wie Frittenfett.
Alter, vor allem ultra nette Leute, also auch der Albert in Bosnien, ist, auf den lasse ich ja gar nichts kommen, ne? Aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn du in diesem Enduro-Game unterwegs bist, ja. Haben da verschiedene Motorräder im Angebot, alles top. Das muss man nochmal dazu sagen. Google, wenn du das dann suchst, ja, scheißt dich halt direkt voll mit den ersten drei Ergebnissen, die findest du dann 1000 Mal und so weiter. Da merkst du halt, wenn die Leute da Geld in die Hand nehmen, sich bei Google ordentlich zu positionieren, dann ist es so ein Selbstläufer. Es lohnt sich aber dennoch weiter zu recherchieren, weil ich habe dann wirklich, keine Ahnung, die komplette Google-Seite erstmal so durchforstet, bis ich einen Anbieter gefunden habe, weil diese ersten 3-4, die waren zum einen relativ teuer und zum anderen hatten die nicht diese 3-4 Tagestouren im Programm. Oder wenn, dann waren die immer in dem gleichen Gebiet mit immer dem gleichen Hotel. Mhm. Und jetzt Suchergebnis 5 oder 6 habe ich einen gefunden, der wirklich jeden Tag anderes Hotel und wild durch die Gegend. Und dann kannst du da auch Motorräder aussuchen, kannst Kawasaki fahren, KTM fahren und was hatten sie noch? Gerade vergessen. Ich glaube Suzuki oder so. Und jetzt schießt mich tot mit diesen ganzen Begriffen. Das Premium-Paket ist irgendeine KTM Six Days oder sowas. Du kannst 150 Kubik fahren bis 350 Kubik, ja. Und ich dann so natürlich als Einmann, geil, Premium, bla bla, und dachte dann so, kostet aber schon irgendwie viel Geld. Da habe ich mit denen geschrieben, ging dann alles per WhatsApp, super easy. Und ultra nette Beratung erstmal. Der meinte so, ja, die KTM, einfachstes Bike, aber sag erstmal, wie groß bist du, was wiegst du und so weiter. Da habe ich gesagt, 1,80, 80 Kilo. Da hat er erstmal gesagt, auf Deutsch übersetzt, das sind ja super Körperwerte. Damit hat er natürlich schon. Ja. Ja, hat mich so richtig so, ach, guck an, endlich sieht's mal jemand. Und meint dann so, ja, es passt eigentlich perfekt auf die Kawasaki, die wirklich mit das günstigste Angebot da war. Und meint dann so, ey, nimm die 250er Kawasaki, probier die aus und wenn du am ersten Tag nicht damit zurechtkommst, kannst du immer noch auf die KTM wechseln. Sowas Geiles macht mich unendlich glücklich, richtig Bock drauf. Das heißt, ihr könnt euch darauf gefasst machen, August, September wird es da auch wieder ein bisschen Content geben, danach auf jeden Fall Gesprächsstoff und umso größer wird dann natürlich die Blamage in Bosnien, wenn alle sagen, wow, jetzt war Jan schon 2-mal irgendwie Enduro fahren und ich bin aber safe der Erste, der sich auf die Mappe legt. Ich habe zudem auch geschrieben, hey, KTM 250 wäre ja schon, die Kawasaki 250 wäre ja schon geiler als die KTM 350, weil die ja locker leichter ist und ich muss sie ja die ganze Zeit aufheben und sagt, naja, das Ziel ist ja eigentlich nicht aufzuheben. Dann meinte ich, ja, warte mal meinen Fahrstil ab, werden wir mal sehen. Auf jeden Fall geiles Ding. Ich freue mich mega drauf und ich erzähle es dir jetzt schon, weil ich ja nicht so wie du erst im Nachhinein mit rausrück wie bei der Isle of Man. Ach ja, übrigens, morgen bin ich dann dort. Sondern das ist jetzt was, worauf wir uns alle zusammen freuen können.
Ja, und ich habe tatsächlich noch eine Detailfrage diesbezüglich, denn Bali ist jetzt ja nicht gerade um die Ecke. Fluggepäck ist teuer. Kriegst du dort auch alles gestellt oder musst du irgendwas mit runternehmen? Alles, also von Brille bis Schlippi oder Unterwäsche,
nee, also, WhatsApp. Was ich natürlich wieder mitnehme, ist ganz klar mein Vaseline. Ist jetzt mittlerweile Standardbegleiter.
Ja.
Kannst du immer verwenden für alles. Dann ist vor allem interessant, weil ich letztens diesen Tantra-Podcast gehört habe. Also was dann alles möglich ist. Dann schön so eine Radlhose. Und dann hatte ich mir letztes Jahr gekauft so einen Rucksack mit so einer Trinkblase hinten dran.
Ja.
Ich glaube, selbst den kriegst du gestellt. Da muss ich aber sagen, der ist nicht groß. Und bevor ich da jetzt irgendwo ran rumnuckel, wo irgendwie schon 10.000 andere
Touristen dran rumnuckeln. Ja, und das Rumnuckeln ist das eine. Und dann vielleicht irgendwie verschluckt und wieder reingespuckt. So willst du dann doch nicht die Blase von jemand anderem auszuzeln. So, ne? Verstehe ich. Aber das ist tatsächlich eigentlich auch noch was wir uns für die Ausfahrt im Oktober überlegen könnten. Das wäre so eine Nice-to-Have-Liste zusammenstellen, was man denn einfach aufgrund deiner Erfahrung dann auch, wenn du da jetzt in Bali nochmal unterwegs gewesen bist, wo du sagst, okay, das ist Jan approved, Das sind Dinge, die man einfach braucht, wie zum Beispiel eben Vaseline, dann vielleicht auch eine Radlerhose mit Vaseline-Reservoir, so dass du quasi während du fährst, dann einfach ein bisschen mehr Druck auf die Bäckchen bringst und dann wird dann immer wieder so ein bisschen frisch nachgespritzt. Ja. Das wäre doch nicht verkehrt. Oder eben dieses Trinkblasenthema, spezielle Handschuhe, dies, das, was dir denn da so einfällt. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ja, also, ne, geh all in, mach dich schlau und sammel Erfahrung für uns, ne? Wir profitieren dann quasi alle von dir. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, ich muss auf jeden Fall meine Gesundheitsversicherung und so weiter nochmal prüfen. Ich glaube, das ist vorab vielleicht auch.
Also, es ist natürlich die Gesundheitskarte für die Krankenversicherung. Ist das nicht so? Oder wie heißen die jetzt auch Krankenversicherung, Gesundheitsversicherung? Ist das
da so? Auslandskrankenversicherung, so heißt es doch.
Ja, ne, das meine ich doch. Ne? So, ja.
Wichtig ist immer, Leute, achtet drauf, die Rettungs- und Bergungskosten, Bergung ist ja, wenn du wirklich tot bist, aber Rettungskosten da auch daraus, da sollte man immer drauf schauen, betrifft also auch, wenn ihr jetzt irgendwie von Deutschland nach Österreich fahrt oder wie auch immer oder dort wandert, Motorrad fahrt, whatsoever, in irgendein Gebiet, wo niemand hinkommt und am Ende muss die Bergwacht oder was auch immer da mit ATV, Hubschrauber und was weiß ich da rein, da kommen ganz schöne Kosten zustande und wenn das die Auslandskrankenversicherung nicht bezahlt, hat man im Zweifel ganz schön gelitten.
Hatte ich tatsächlich im Fall mit dem Freddy, den ich jetzt auf der Isle of Man kennengelernt habe, weiß nicht, hatte ich die Unfallgeschichte von ihm schon erwähnt? Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt. Der war auf jeden Fall in Los Angeles unterwegs, eben mit dem Motorrad, der irgendwie USA-Tour gemacht, Riesengeschichte. Und Klassiker, total ungeschickt, wie das halt so oft passiert. Er ist mit einem Zweirad gestürzt, allerdings nicht mit seinem Motorrad, sondern hat mit so einem E-Scooter bei der Überquerung der Kreuzung versucht, einen Wheelie zu machen, ist abgerutscht, hat sich dabei einen offenen Bruch des Fußgelenks zugezogen und meinte, war halt irgendwie Spezialbehandlung, dies, das nötig, 2 OPs allein schon in den USA, Gesamtkosten $400,000.
So. Doch, also du hast die Summe erzählt, nicht wie dieser Sturz zustande kam, aber da hast du ja gelitten. Da kannst du auch
ja, direkt,
halt, also, da sagst du dem Arzt direkt, könnten Sie mir bitte einfach die 9 Millimeter bringen und das als, also bisher.
Ja, also das ist halt richtig krass und an dieser Stelle, wir haben jetzt ja Mitte Juni, das heißt, die Reisesaison steht vor der Tür, egal was ihr macht, egal wo ihr hingeht, snackt euch so eine Reiseunfallversicherung, die kann man ja tatsächlich auch irgendwie verlängern und aufbauen und guckt da, dass er auf Nummer sicher geht, egal was er macht. Das kann ja auch einfach nur mal, keine Ahnung, krasse Diarrhö sein und ihr habt jetzt keinen Bock da in auf schlechte Behandlung oder wollt schnell irgendwie wieder nach Hause oder was auch immer, ne, total dehydriert, müsst ausgeflogen werden. Da ist sowas auf jeden Fall sehr, 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 sehr hilfreich. Und ich muss
Diarrhö, jetzt aber dazu Diarrhö sagen, aufgrund ausgelöffelten Vaseline-Behälters.
Oder an der falschen Trinkblase genuckelt, ne? Das hatten wir jetzt ja auch schon so, ne?
Ja.
Also, kann alles passieren, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und ich hoffe jetzt tatsächlich aber, dass ich mein kommendes Wochenende unfallfrei überstehe, weil das habe ich, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich bin tatsächlich auch mit dem Zweirad unterwegs, auch Offroad und werde sogar ein Rennen fahren. Allerdings mit dem Gravelbike. Marlene hat mir zu Weihnachten ein Gravelbike-Rennen rund irgendwie auf der Schwäbischen Alb rund um Sigmaring geschenkt. Das steht jetzt an. Natürlich völlig untrainiert. Ich hatte es ja gerade angedeutet. Wir haben uns das so super vorgenommen. So geil, 6 Monate Weihnachten, Geschenkzeitpunkt. Wir machen jetzt jeden Monat Training und Fahrrad, dies, das. Ne? Ich glaube, ich bin dieses Jahr 2-mal Fahrrad gefahren. Das ging zum Glück einigermaßen gut. Unter anderem waren ja da auch bei mir die 115 Kilometer dabei. Allerdings jetzt alles flach. Und diese Gravelbike-Tour ist natürlich auch dementsprechend nur oder weitestgehend auf unasphaltierten Pfaden und da im Altbereich geht es ja auch schön bergauf und bergunter, vor allen Dingen bergauf, ne, ist ja die Herausforderung, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das kommende Wochenende läuft. Davon werde ich dir dann jetzt bei unserer nächsten Podcast-Folge erzählen, weil Motorradfahren wird dann wahrscheinlich nicht mehr passieren und vielleicht sollte ich mir aber vorher noch ein Töpfchen Vaseline kaufen.
Unbedingt. Das kann ich dir im Zweifel sonst auch mit dem Augustiner alkoholfrei dazu schicken. Ist gar kein Problem. Bin ich jetzt Premium-Seller. Sportlich, auf jeden Fall. Sportliche Ambition. Und jetzt bleibt es auch sportlich für unser letztes Thema in dem heutigen Podcast. Und es bleibt auch motorsportlich. Weil, was wir noch besprechen müssen, ist nochmal so ein bisschen der Ausblick auf die MotoGP. Am Wochenende, während ihr das vielleicht schon hört, ist es ja wieder soweit. Der MotoGP-Zirkus gastiert wo?
In Misano, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, dann in Misano. Ach ja, ja, okay. Also es bleibt sportlich auch dort. Und da gab es natürlich eine News, die uns alle, wie soll man sagen, aufgeschreckt ist vielleicht der falsche Begriff, aber interessiert hat. Marc Marquez hat jetzt unterzeichnet im Werksteam von Ducati. Und gleichzeitig ist die Nachfolge von Aleix Espargaró in bei Aprilia auch geklärt. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen.
Jorge Lorenzo. Nee, du meinst Jorge Martin natürlich.
Ja. Wird dort die Nachfolge antreten, hat sich also auch einen Werksvertrag gesichert. Erstmal deine 10 Cent dazu.
Meine 10 Cent dazu. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich befürchte fast so ein bisschen, dass er sich damit die Chance auf einen baldigen WM-Titel verbaut hat, wenn er nicht dieses Jahr bei Pramac Weltmeister wird. Und auch das ist tatsächlich wieder so ein bisschen schwierig, weil Ducati bei der Versorgung der Werksmaschineninhaber, was er ja ist, denn das Pramac-Team hat ja quasi das gleiche Equipment wie das Werksteam, Rückstriche macht, sobald die sagen, dass sie zu einem anderen Hersteller gehen. Also es kann durchaus sein, dass er ab Mitte der Saison nicht mehr das gleiche Material bekommt wie Pecco Bagnaia, der ja im Werksteam ist und sein direkter Konkurrent ist, und ihn das vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen bringt. Und noch ist ja die ganze Geschichte super offen und super spannend und überhaupt gar nicht absehbar, wer denn nun tatsächlich Weltmeister wird. Ja, und wenn er es eben dieses Jahr nicht schafft, Aprilia ist zwar sehr bemüht, die gehören ja zum Piaggio-Konzern, da fließt jetzt im Moment ja auch deutlich mehr Geld rein, und ich bin mir sehr sicher, die werden sich auch Jorge Martin als aktuell schnellsten Fahrer im Paddock auch eine ganze Stange Geld kosten, und ich denke mal, die sind natürlich auch motiviert, aber die letzten zwei haben ja gezeigt, okay, die sind immer mal wieder konkurrenzfähig, aber halt auch nicht so auf konstanter Basis, will ich mal sagen. Und du hast ja das Thema angeschnitten aus einem anderen Aspekt, und zwar ausblickend auf die Saison danach tatsächlich und das kommende Reglement. Und ich befürchte, das ist jetzt natürlich so ein bisschen, Orakelei, aber ich befürchte halt auch, dass sie quasi die aktuelle Entwicklungsstufe nicht mehr so krass weiter vorantreiben, weil ja parallel schon die Entwicklung eines neuen Motorrads stattfinden muss für das, was dann eben mit dem neuen Hubraumlimit, mit der neuen Elektronik und Aerodynamikausrichtung da irgendwie folgen soll. Also, weiß nicht, inwiefern er sich da einen Gefallen getan hat. Man muss aber tatsächlich auch dazu sagen, wenn du dir zum Beispiel anschaust, einen Fabio Quartararo, der ja diesen langen Vertrag auch unterschrieben hat bei Yamaha, der kämpft ja auch irgendwie so auf verlorenem Posten, und keine Ahnung, vielleicht wissen die ja auch intern schon wieder Dinge, die wir nicht umreißen können, und denken, hey, im Moment muss ich zwar noch in den sauren Apfel beißen und das nächste Jahr wird vielleicht auch nicht so gut, aber dafür, das, was dann in ferner Zukunft kommt, wird mich vielleicht wieder konkurrenzfähig machen. Aber das ist ganz, 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 ganz schwierig.
Also ich glaube, grundsätzlich war es ein unfassbar smarter Move von ihm. Grundsätzlich vielleicht auch nochmal von vorne angefangen, dass Marc Marquez es ins Werksteam geschafft hat, hätte jetzt vor, keine Ahnung, einem Jahr wahrscheinlich auch noch niemand geglaubt. Da war ja überhaupt der Hegel, kommt der überhaupt in ein Ducati-Team, immer noch wegen dieser Historie auch mit Valentino Rossi und sozusagen der Dominanz dann auch der Italiener in dem Ducati-Teams. Jetzt ist er dabei. Ich bin ultra gespannt, was es machen wird, auch mit Pecco Bagnaia. Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Nennen wir ihn aber Pecco.
Ja.
Finde ich super spannend, weil da hast du auf jeden Fall zwei unfassbar starke Fahrer in einem Team, die unstrittig, glaube ich, zu den Besten gehören, was es da überhaupt am Fahrermarkt gerade gibt. Aber sich ja krass unterscheiden von dem Fahrstil, wie sie in so ein Rennen rangehen. Ich meine, Marc Marquez hat sich ja jetzt auch in seiner Aggressivität ein wenig, defensiver gestaltet in den letzten Jahren durch seine ganzen Stürze und so weiter, hält nicht mehr überall voll rein. Aber aus meiner Perspektive bleibt Pecco das absolute Gegenteil, ein Gentleman-Fahrer, wie ich finde. Natürlich kann der kämpfen und fightet auch, und das auch richtig gut, sonst hätte er nicht den Weltmeistertitel geholt. Aber doch nochmal irgendwie mit einer anderen Attitüde, nenne ich es mal, da hinten dran. Und jetzt also zwei komplett konträre Personen. Und strittig ist aber halt einfach, auch aus der Perspektive von Jorge Martin, er hat keinen Werksplatz sonst bekommen. Wo denn auch, ja? Also zu Yamaha und Honda, da hast du, glaube ich, gerade überhaupt keinen Bock drauf hinzugehen. KTM vielleicht noch welche, die ja spannend sind für die Zukunft, wenn es um die Entwicklung geht, aber sicherlich auch kein Unternehmen, das ihm nächstes Jahr ein Weltmeistermotorrad dahinstellen könnte. Und wie du schon gesagt hast, ne, trotzdem brauchst du aus meiner Sicht als Fahrer auf jeden Fall ein Werksteam, wenn du dann mit der Neuentwicklung dieses neuen Reglements, für die, die das nicht mitbekommen haben, Motorräder werden ja ab 2027 komplett umgestellt auf 850 Kubik Motorräder, also statt der 1 Liter Maschinen, die Winglets sollen irgendwie weg und noch ganz viel andere Tankvolumen und was weiß ich nicht alles geändert. Zum einen aus den Gründen der Effizienz und der Nachhaltigkeit, so ein bisschen lächerlich immer im Motorsport, aber auch um diesen Leistungsauswuchs, so diese Auswüchse so ein bisschen zu reduzieren. Du hast es letzte Folge gesagt, irgendwie über 360 km/h in Mugello. Das ist auf der einen Seite irgendwie ganz cool, auf der anderen Seite überfordert es ja aber immer mehr die Strecken. Du brauchst viel, viel mehr Sicherheitsreserven. Du könntest auf einigen Strecken gar nicht mehr verantwortungsvoll fahren, wenn die Motorräder so, so schnell werden, ohne das Leid der Fahrer zu garantieren. Bedeutet also für mich die Entwicklung schon irgendwie sinnvoll, wird das Ganze nochmal auf den Kopf stellen. Und wenn du dann halt in irgendeinem Kundenteam bist, dann wirst du halt immer erst nachgelagert die Teile bekommen. Du wirst sicherlich auch gute Dinge da bekommen, aber das Motorrad wird halt nicht für dich entwickelt. Wohingegen du im Werksteam bestmöglich die Chance hast, Einfluss zu nehmen, zu sagen, hey, das müssen wir ändern, hier müssen wir es ändern. Beispiel war ja auch immer Honda, wo man dann den Vorwurf gemacht hat, dass Honda das Motorrad ausschließlich für Marc Marquez gebaut hätte und deswegen auch alle anderen Fahrer damit erhebliche Probleme hätten.
Ja, absolut. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, also eine Bemerkung muss ich an der Stelle noch machen, ich habe mich gerade getäuscht, war ein bisschen verwirrt, weil jetzt diese Aprilia All-Star Days in Misano gewesen sind und da eben die MotoGP-Jungs auch mit vor Ort waren. Am kommenden Woche ist nicht MotoGP in Misano, sondern World Superbike. So, da kleine Korrektur an der Stelle. Und ja, was dieses Werksteam oder Werksthema angeht, ist natürlich auch so die Frage, wie gut hätte sich Jorge Martin überhaupt noch im Ducati-Umfeld platzieren können, ne? Weil das geht jetzt so einige Jahre hin und her und ich weiß nicht, wie das bei dir ist so, wenn du halt zweimal da auf dem Hocker saßt, ne? Und dieses Jahr auch keine Entscheidung bisher gefallen ist, obwohl du quasi der WM-Führende bist und es geht ja quasi auch nur um den zweiten Platz neben dem eigentlichen Hauptstammfahrer und Weltmeister. Da ist natürlich dann auch irgendwann so ein bisschen die Motivation hinfällig, ne? Dass du sagst, okay, ich habe einfach gar keinen Bock mehr. So, also ihr habt mich jetzt so lange hingehalten, ich habe quasi alles gegeben, bin im Moment wirklich der Schnellste im Paddock, bin der King of Sprintrennen und auch bei den normalen Rennen bin ich super konstant und eben WM-Führender. Bitte mach doch mal was so und da kommt halt nichts zurück. Dann willst du da vielleicht auch gar nicht mehr hin. Also mir geht das oder mir würde das vielleicht so gehen. Von daher war es natürlich auch ein nicht uncleverer Schachzug zu sagen, okay, ich gehe zu Aprilia. Vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen auf Anraten von Aleix Espargaró, der ja quasi ein dicker Homie von Jorge Martin ist und da jetzt ja quasi seinen Zögling auf seinen Platz vielleicht so ein bisschen mitgebracht hat. Und ja, also es ist auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Allerdings, wie gesagt, für mich die Frage, ob dort die Bedingungen so gut sind, dass er dann im folgenden Jahr tatsächlich auch um die WM fahren und kämpfen kann. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein kompletter Neustart und eben ein gutes Umfeld. Ich denke, das sollte sehr gut zu ihm passen.
Wir drücken allen Fahrern die Daumen, sind gespannt, was es bringt. Grundsätzlich zu der Regeländerung, wie blickst du drauf? Ich habe ja schon durchklingen lassen, dass ich, also man hat ja viel Kritik gelesen, es wird jetzt alles gestutzt und langsamer und bla 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 oder was auch immer. Ich muss sagen, ich find's cool, ich bin aber eh ein Fan von Veränderungen, ich find's irgendwie immer spannend, stellt alle Teams nochmal vor eine technische Herausforderung. Ich glaube, irgendwann ist so ein gewisses Entwicklungspotenzial auch ausgeschöpft, also was soll noch großartig kommen irgendwann, ne? Den fällt zwar immer was ein, nimmt das Thema Ride Height, Devices und was weiß ich. Ich find's geil, wenn man dann irgendwie nochmal eine komplett neue Aufgabe bekommt, die Teams gesagt bekommen, so hier, zack, wir müssen jetzt alle nochmal von Null anfangen und sich dann beweisen sollen, dass die Motorräder dann etwas langsamer werden. Ja, okay, aber es spiegelt ja auch so ein bisschen die Entwicklung am Markt wider. Wir haben es ja irgendwie auch selbst miterlebt, wenn wir über die aktuellen Motorräder schauen. Yamaha stellt ER1 ein, ja, also was wird dort irgendwie kommen? Und eins bleibt Fakt, auch mit dieser neuen Motorleistung, wie auch immer die dann ausfällt, werden die Jungs unfassbar schnell sein. und jedem von uns Nasenbohrer wegfahren.
Absolut. Ich bin tatsächlich da auch fast ein bisschen skeptisch, was jetzt diesen Sicherheitsaspekt angeht, ne? Weil wir haben natürlich zum einen die krasse Topspeed-Entwicklung durch diese schiere Motorleistung, was aber bei diesen kleineren, vielleicht dann auch leichteren Motorrädern, weiß ich noch nicht so genau, wie das Reglement dann aufgestellt ist, ne? Das Risiko vielleicht auch wiederum so ein bisschen erhöht, ist natürlich, und wir haben jetzt ja auch dieses Risiko hauptsächlich durch diesen Dirty-Air-Effekt, durch die Winglets und so, ne? Dass halt die Mopeds nicht gestoppt werden können, wenn du am Ende der Gerade quasi in diese Verwirbelung des Vorfahrenden kommst. Und kleine Motorräder bringen aber immer so dieses Risiko mit sich, dass die Kurvengeschwindigkeiten höher werden. Ne? Also quasi der Weg bis zum Scheitelpunkt eventuell zügiger, schneller und mit mehr Risiko gefahren wird, um das vielleicht so ein bisschen zu kompensieren. Das war, wenn ich mich recht erinnere, auch damals in dieser 800er-Ära, die gab es ja schon mal, also jetzt sollen sie 850 werden, aber damals mit den 800-Kubik-Motoren, war das damals, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt und einfach eine positive Entwicklung für die Fahrer, als es dann hieß, okay, wir gehen wieder auf die volle Literleistung zurück. Also, oder die 99er. Also ich bin gespannt. Es ist ja tatsächlich noch ein bisschen hin und ich frage mich tatsächlich auch, was halt so grundsätzlich dann noch an Änderungen mit einhergeht. Also Stichwort zum Beispiel E-Fuels oder irgendwelche nachhaltigen Brennstoffe, andere Entwicklungen in der Reifentechnologie, ne, dass man sagt, okay, ein gewisser Anteil oder ein großer Anteil muss eben tatsächlich dann irgendwie nachhaltig produziert werden oder recycelt werden, dies, das. Das sind ja alles Faktoren, die da hoffentlich mit reinspielen. Und das ist ja auch das Schöne bei diesen Prototypen-Klassen, sage ich jetzt mal, dass die ja auf eine gewisse Art und Weise auch Entwicklungslabor eben für solche Techniken sind. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend und es ist vielversprechend, was in den nächsten Jahren irgendwie noch auf uns zukommt.
Ein sensationelles Schlusswort, glaube ich. Das gibt einen guten Ausblick in die Zukunft. Was in naher Zukunft auf jeden Fall folgt, ist eine weitere Folge Gasgeflüster. Damit können wir sagen, an dieser Stelle danke fürs Einschalten und Zuhören dieser etwas obskuren Folge mit vielen, wie soll man sagen, Ausflüchte in alle verschiedene Bereiche. Motorradfahren, Vaseline, Strafzettel mit dem PKW, aber am Ende auch noch einer guten Portion Motorsport. Wir sind gespannt, was wir nächste Woche auch wieder mitbereiten. Bald auch wieder mit GästInnen. So viel können wir schon mal verraten. Michael, es war mir wie immer ein Fest. Ich sag tschö, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.